Schönen guten Morgen. Ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Das sieht heute richtig familiär von hier vorne aus. Ich wünsche auf jeden Fall allen, die nicht da sind, gute Besserung. Merken ja, was uns Menschen zurzeit außer Gefecht setzen kann. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir heute vorhaben, wie es laufen wird und auf das, was wir in der nächsten Zeit vorhaben werden, weil heute der Start einer neuen Predigtreihe ist, die ich mit uns durchgehen möchte. Und die ist sowohl von der Gattung, vom Buch, von vielen Facetten für mich ein bisschen neu, ein bisschen anders, Predigten darüber zu halten. Aber ich freue mich auf die Zeit, weil es für mich in der Vorbereitung auch schon im Sommer, im Teencamp haben wir uns damit beschäftigt, sehr, sehr spannend war aus dem Alten Testament. Und deswegen, unter anderem deswegen, will ich noch einmal mit euch beten. Ihr dürft gern dazu aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir für dein so wertvolles Wort. Wir danken dir für die Bibel. Wir danken dir für deine Kreativität, deine Weisheit, deine Macht, wie du das Evangelium von deinem Sohn erklärst, wie du es vorgeschattet hast, wie du es dann aber auch wirklich wahr werden hast lassen, als du Mensch geworden bist. Danke, dass wir die Bibel haben, die uns über dich lehrt, die uns erklärt, wo wir Frieden finden, die uns zeigt, was du Großes und Wertvolles gemacht hast, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass diese Predigtreihe und auch die Predigt heute ein weiterer Baustein darüber ist, dass wir über dein Wort staunen, dass wir es wertvoll und kostbar finden und dass wir vor allem aber über dich staunen, Jesus, dass wir mit Freude darüber erfüllt sind, was du getan hast, um uns Menschen zu erlösen. Danke dafür. Bitte hab Gnade mit mir, leite mich durch deinen Heiligen Geist, dass ich gut in Worte fassen kann, was in meinem Kopf und in meinem Herz ist. Amen. Gott hat sich in der Bibel auf ganz unterschiedliche Weise Zeit genommen, uns das Evangelium von Jesus Christus zu entfalten. Wir haben in der Schrift Evangelien, die uns das Leben von Jesus schildern, aus der Perspektive von Zeitzeugen, was Jesus getan hat. Wir haben in der Bibel die Apostel, die Lehrer, die uns dieses Erlösungswerk entfalten in den Briefen. Wir haben prophetische Bücher wie die Offenbarung und auch im Alten Testament die Propheten, die dieses Kommen von Jesus Christus prophezeien, ankündigen, beschreiben, was er tun wird, bevor es geschehen ist. Wir haben in der Schrift Lieder, die besingen und darin erklären und entfalten, was Jesus getan hat. Und wir haben in der Schrift Geschichten. Wir haben in der Bibel, und das ist die größte Gattung, den meisten Platz in der Bibel nehmen nicht Briefe ein. Den größten Umfang in der Bibel haben keine griffigen, systematischen Erklärungen, was genau am Kreuz passiert ist und welche Konsequenzen es hat, so wichtig und wertvoll das ist. Am meisten Zeit hat sich Gott in der Schrift genommen, Geschichten zu schreiben. Erzählungen von historischen Begebenheiten, von Personen, von Ereignissen, von Begebenheiten, die er in einer ganz bewussten Weise so geführt hat, die wir nacherzählen können, es hat einen Grund, warum man seinen Kindern eher eine Geschichte erzählt, als heute zum Schlafen gehen gibt es Römer 2. Es hat einen Grund. Es ist für uns Menschen in einer besonderen Weise zugänglich, einprägsam und gleichzeitig ist es auch unglaublich wertvoll darin, Gottes Handschrift zu sehen, wie er souverän über allen Ereignissen steht und wie er die Geschichten, die wir in der Bibel haben, mit einem ganz bestimmten Ziel aufgeschrieben hat. In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 können wir Folgendes nachlesen. Dort steht, als Einleitung, als Hinführung zu diesem Brief, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Hier macht der Hebräerbriefschreiber einen kurzen Rückblick und sagt, okay, was ist bisher passiert? Was hat Gott gemacht? Gott hat in oder durch die Propheten zu den Vätern geredet. Und was beinhaltete dieses Reden? Er sagt, Gott hat es vielfältig und auf vielerlei Weise gemacht. Gott hat viel gesagt. Gott hat unglaublich viele Worte durch die Propheten an die Menschen gerichtet. Aber in der Art und Weise, wie er diese vielen Worte an die Menschen gerichtet hat, zu den Vätern, hat er es auf vielerlei Weise gemacht. Das heißt, Gott spricht und Gott sprach durch unterschiedliche Dinge zu den Menschen. Gott entfaltete das Evangelium von Christus, die Hauptbotschaft, auf unterschiedliche Weise. Ja, wir haben in der Schrift konkrete Verheißungen, wie wir es zum Beispiel vorhin aus Jesaja 9 haben. Ein Kind ist geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, dann wird er beschrieben, was für ein Reich er aufrichten wird. Das ist eine klare Prophezeiung, das wird in Zukunft passieren. Es ist aber nicht die einzige Art und Weise, wie Gott von diesem Sohn erzählt. Wir haben in der Schrift genauso auch Ereignisse, Geschichten, die zum Beispiel die Thematik der Rettung thematisieren, wie Menschen aus Sünde, aus Sklaverei, aus Schuld befreit und herausgerissen, herausgeführt werden, um Gott an einem bestimmten Ort zu dienen. Wir haben Geschichten darüber, wie das Blut an den Türpfosten, die das gemacht haben und die daran geglaubt haben, ihre Familie vor dem Tod bewahrt hat, weil dieses Blut sie verschont hat. Das ist eine Geschichte. Wir haben hier nicht eine konkrete Verheißung, das wird dann in dieser Art und Weise passieren. Wir haben eine Schilderung von einem Ereignis, das uns trotzdem etwas über das Evangelium erklärt. Und so hat Gott in ganz unterschiedlichen Weise, in vielfältiger Weise, zum Beispiel auch, dieser Begriff ist so Einrichtungen veranlasst. Die ganze Tempelthematik oder Sühnopferthematik, die auch in der Schrift einen ganz, ganz großen Platz hat, da kommt nicht der Name Jesus vor. Da kommt auch nicht immer eine direkte Verheißung vor, aber da wird uns ein Thema entfaltet von der Lohn der Sünde ist der Tod und das, was wir verdient haben, ist das. Und jemand anders, der schuldlos und makellos ist, muss es auf sich nehmen, damit du frei und rein sein kannst. Und es ist genauso eine Entfaltung des Evangeliums wie Jesaja 53, wo das dann aufgegriffen wird und gesagt, wie ein Lamm. So wie das alles, was vorher beschrieben wurde und was sie praktizieren sollten, schaut mal, jetzt macht es dieser eine so. Und ein weiterer Aspekt zu dieser vielfältigen Art und Weise, die Gott gewählt hat, ist, dass er das Leben von bestimmten Personen im Alten Testament in einer Art und Weise historisch gelenkt und geführt hat, um zu zeigen, schaut euch an, was in seinem Leben passiert ist, wie es passiert ist, in welcher Reihenfolge teilweise Dinge sogar passiert sind, denn dieses Leben ist eine Vorschattung auf den einen, der das alles erfüllen wird, der gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Gott ließ, und diese Kategorie von Personen, die auch als Vorschattung oder als Typologie, also ein Typos, wir finden diese direkte Bezeichnung zum Beispiel oder diesen Bezug zum Beispiel bei Adam, wo aufgezeigt wird, schaut mal, er ist so ein Antitypus sozusagen, schaut mal, er hat es verbockt, durch ihn kam Tod, durch ihn kam Sünde und Schuld und schaut jetzt mal den anderen Adam an. Er hat es richtig gemacht, durch ihn kommt nicht Tod, sondern Leben, auch für ganz viele, durch ihn kommt Gnade und nicht Fluch, Segen. Und so finden wir in der Bibel verschiedene Typen, Menschen, deren Leben entweder in der gespiegelten negativen Weise wie bei Adam, aber auch genauso in einer positiven Art und Weise uns etwas über die eine Person lehrt, um die es in der Schrift geht, nämlich um Jesus Christus. Ich weiß, das ist eine Erinnerung, aber es ist noch einmal notwendig, einfach als Hinführung für diese neue Predigtreihe. Denn wir als Gemeinde, wir sind überzeugt, dass auch wenn die Bibel ein großes Buch, das aus mehreren einzelnen Büchern besteht, ein Buch, das von über 40 Autoren auf über 3 Kontinenten über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde. Das ist die Bibel. Über 40 Autoren auf 3 Kontinenten über 1500 Jahre, dass dahinter der Autor steht, der das inspiriert und geführt und gelenkt hat, nämlich Gott mit einem ganz bestimmten Ziel. Die Erlösung der Menschheit durch seinen Sohn Jesus Christus zu entfalten und auszuführen. Im Johannesevangelium, in Kapitel 1, oder im Johannes, ganz am Anfang vom Johannesevangelium, gibt es 3 Stellen, die ich noch einmal kurz als Erinnerung erwähnen möchte, die uns aufzeigen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir in den Propheten sind, wenn wir in den Psalmen sind, wenn wir in Mose, wenn wir in Genesis sind. Während wir wahrnehmen, was dort steht, gibt es einen größeren roten Faden, der sich über alles zieht und ausgehend von ihm wir die einzelnen Geschichten und Begebenheiten betrachten sollen. Gott will, dass wir die Bibel mit einer Brille lesen. Gott will. Gott will nicht, dass wir nur krampfhaft an einer Passage kleben und sagen, diese Predigt legt nur aus, was in Vers 40 bis 45 steht. Gott will das nicht. Es muss immer, und das ist der Begriff, der hier so oft erwähnt wird und erklärt wird, im Kontext betrachtet werden. Und ein Kontext hat mehrere Ebenen. Ein Kontext beginnt mit, was steht direkt davor und was steht direkt danach. Ein Kontext geht weiter und sagt, worum geht dieses Buch? Diese einzelne Aussage ist Teil von einem Buch, das eine Botschaft hat. Kontext bedeutet aber auch, wo steht dieses Buch? Wo ist es in der Schrift eingeordnet? Und Kontext bedeutet auch, was ist der Kontext von diesem Buch in allen Büchern? Deswegen ist es unglaublich wichtig, diese Hauptbotschaft im Blick zu haben, um davor bewahrt werden, die Hauptsache zu verpassen. Denn das geht. Wir können mit allem Eifer und aller Treue zu dem, was hier an dieser Stelle geschrieben steht, ohne darüber hinauszugehen, predigen und Christus nicht predigen. Weil wir zu Christus kommen, wenn wir die Hermeneutik, das heißt die Art und Weise, wie Gott will, dass wir die Bibel lesen und auslegen, wenn wir sie nicht beachten. In Johannes Kapitel 1, Vers 45 heißt es, Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Was sagt Philippus hier zu Nathanael? Was bewegt sein Herz, als er Jesus kennenlernt, als er wahrnimmt, was über Jesus ausgesagt wird, angefangen von Johannes, der sagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Dann klingelt es bei ihnen und die Aufregung oder die Emotion ist groß, weil er sagt, schaut mal, dieser Mann und was über ihn gerade gesagt wird und was hier passiert, das haben wir doch schon irgendwo gelesen. Wo? Von Mose, im Gesetz und im Propheten. Mose heißt 5. Mose, 4., 3. und auch 1. Mose. In allem, was Mose geschrieben hat, wir haben ihn gefunden. In Johannes 5, wo wir eine dieser ganz zentralen Stellen zur Hermeneutik und der Herangehensweise an die Bibel finden, da sagt Jesus und redet mit jemandem, der die Bibel gerne gelesen hat, der sich in der Schrift auskannte. Das ist schon mal eine gute und wichtige Sache. Besser, du weißt was über die Bibel, als du weißt nichts darüber. Aber es ist noch nicht alles, einfach nur die Bibel zu lesen und sich mit ihr zu beschäftigen. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, ihr lest sie nicht nur. Ihr erforscht sie, ihr studiert sie. Ihr versucht Zusammenhänge zu finden. Ihr versucht Erklärungen zu finden, Zusammenfassungen zu machen, Gliederungen. Ihr erforscht sie, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Ihr habt sogar dabei ein ganz wichtiges Grundanliegen verstanden. Es geht darum, ewiges Leben zu finden. Es geht darum, Freispruch vom Lohn der Sünde zu finden. Es geht darum, Hoffnung zu finden, die über diese Welt hinausgeht. Und vor allem denjenigen kennenzulernen, bei dem wir dieses Leben finden. Ihr seid, das sind schon mal gute Basics, das sind gute Grundlagen. Aber ihr meint, ihr findet es einfach nur stur in der Schrift. Aber ihr findet es in einer Person, von der die Schrift zeugt. Sich in der Bibel auszukennen, bringt kein ewiges Leben. Bringt nichts. Zu wissen, was wie wo steht und welchen Zusammenhang das beinhaltet, bringt nichts. Und auch sich mit Jesus im Alten Testament zu beschäftigen, darin begeistert zu sein über Dinge, die neu sind und irgendwann halt nicht mehr neu, weil man es schon weiß. Es kann auch genauso ein Gedankensport sein von, oh, das wusste ich noch nicht, cool. Markiert, jetzt ist halt markiert. Auch sich mit Jesus im Alten Testament zu beschäftigen, bringt dir kein Leben. Leben bringt dir, zu Jesus zu kommen. Das bringt dir Leben. Und dafür ist die Schrift gegeben. Ja, wir beschäftigen uns, wie das Alte Testament auf Christus hinweist. Unser Leben, unser Frieden, unsere Freude, unsere Heiligung liegt aber darin, dass wir ausgehend von dieser Erkenntnis zu Jesus kommen und an ihn glauben, an ihm festhalten, von ihm alles erwarten. Nicht darin, dass unser Kopf immer voller wird. Jesus sagt, ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen. Und jetzt sagt er, ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Darum geht es. Ja, wir nehmen wahr und wir sollen die Schrift erforschen und wahrnehmen, wie Gott auf vielerlei Weise und vielfältig gesprochen hat durch die Propheten. Aber wir staunen darin über Jesus. Ja, wir dürfen begeistert sein über neue Dinge, über spannende Verbindungen, die man erst beim 10. Lesen feststellt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Gott hätte ja alles einfach nur ganz einfach schreiben können. Hat er nicht gemacht. Hat es auch teilweise spannend gemacht. Aber ausgehend davon kommen wir zu Jesus. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ihr kennt bestimmt diesen Moment, oh, das habe ich noch nie so gesehen. Das war mir neu. Ist mir noch nicht so aufgefallen. Das ist ein schöner Moment. Aber diese Wahrnehmung verfliegt wieder. Das ist eine Emotion in diesem Moment. Und beim 50. Mal lesen von dieser Stelle geht es dir vielleicht nicht mehr so wie beim ersten Mal. Was ist aber der Kern unseres Lebens mit Jesus, unsere Freude? Der Kern unserer Freude ist er selbst und was er gemacht hat. Dann kann ich zum 20. Mal vom Auszug aus Ägypten lesen und sage, ja, ich weiß, Sklaverei der Sünde, Sklaverei hier unter dem Pharao, Gott befreit sie, Gott führt sie raus, dann gab es dieses Passahlamm und so und ja, das ist so wie bei Jesus und sie kommen an den Ort, um Gott zu dienen, Gott rettet uns, um ihn zu dienen und ich kann es zusammenfassen. Aber wisst ihr, was der Kern meiner Freude ist? Dieser Jesus hat mich aus der Sünde gerettet. Das ist Kern meiner Freude und was ich lese und weiß und neu entdecke, erinnert mich an das, was diese Person mit mir gemacht hat und was diese Person immer noch ist, nämlich mein Retter, mein Erlöser, derjenige, der mich bewahrt und auch wirklich dorthin bringt, wo ich hingehöre, in seine Gegenwart. Das ist Kern meiner Freude und meines Glaubens und das, was mir Leben gibt. Das andere sollen sie mich dorthin führen. Ansonsten betreiben wir einfach stumpfe Materie. Können wir Physik studieren? Die haben auch begeisterte Momente, glaube ich. Ja, aber versteht ihr, es gibt in allen möglichen Thematiken auf dieser Erde spannende Erkenntnisse. Wirklich, gibt es überviel spannende. Die Bibel ist nicht das einzige spannende Buch, auch wenn es das Beste und Besonderste ist. Aber es gibt nur eine Person, in der wir Leben finden und das ist bei Jesus selbst. Und dorthin sollen uns all diese Geschichten führen. Es geht weiter in Vers 45, meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Das ist eine Ergänzung zu dem, was vorher stand, wo Jesus noch einmal konkretisiert und sagt, Wenn ihr Mose lest, dann erhebt Jesus den Anspruch, auch zu 1. Mose, dass dort von ihm geschrieben ist. Das ist der Anspruch von Jesus Christus und danach müssen wir suchen. Wir können Gottes Hauptbotschaft, die sich durch die Schrift zieht, es gibt viele gute Zusammenfassungen davon, eine davon kann folgendermaßen lauten. Die große Geschichte der Bibel ist die Erlösung des Volkes Gottes durch Jesus Christus zu seiner Ehre, durch seinen Bund, an seinem ewigen Ort, in seiner Liebe, in seinem Frieden und in seiner Gerechtigkeit. Das ist die große Geschichte der Bibel. Kompakter, die Erlösung des Volkes Gottes durch Jesus zu seiner Ehre. Darum geht es. Und die Bibel hat dieses Anliegen. Eine Geschichte davon, oder wie Gott mit dieser Tatsache anfängt, ist, ich habe es immer wieder schon erwähnt, ich will jetzt nicht kein Geheimnis draus machen, es geht gleich um Josef, müssen wir nicht unnötig spannend machen, aber ja, manchmal kann man Sachen irgendwie unnötig dramatisieren. Ja, es geht gleich um Josef. Aber bereits im ersten Buch Mose, auch Genesis genannt, beginnt Gott die entscheidendsten Grundlagen über dieses Evangelium, seinen großen Erlösungsplan in seinem Sohn Jesus Christus zu erklären. Und das Spannende, wenn wir das Buch Genesis betrachten, ist, dass es quasi wie ein, in der Musik nennt man, gibt es ein Fachwort, das heißt Crescendo, also quasi etwas, was immer lauter und größer wird. Und genau in ähnlicher Weise ist das erste Buch Mose aufgebaut. Es gibt keine Person im ersten Buch Mose, über die so viel gesagt wird wie über Josef. Wir haben 2 Kapitel Schöpfung, 1 Kapitel Sündenfall, Kapitel 3. Wir haben Kapitel 6 bis 9 Noah. Wir haben der nächstgrößte Step, Kapitel 12 bis 22 Abraham. Das sind 11 Kapitel. Wir haben aber 14 Kapitel über Josef, Kapitel 37 bis Kapitel 50. Es ist quasi von Gott, er beginnt an, etwas zu erzählen, er gibt Hinweise, Ankündigungen, eine Botschaft und es wird immer größer und immer lauter, immer detaillierter und immer umfangreicher, wo er etwas deutlich machen will und sagt, schaut mal her, was ich mache und wie ich es machen werde. Wir haben ganz am Anfang, werden wir uns gleich anschauen, nur diese Verheißung, es wird ein Nachkomme der Frau kommen, der Schlange den Kopf zertritt. Das ist alles, was Adam und Eva zu diesem Zeitpunkt wussten. Okay, es wird einfach einer kommen, der den besiegt, der uns besiegt hat oder uns zu Fall gebracht hat. Das ist alles. Und dann macht Gott aber diese Tatsache immer, immer, immer größer. Und er fängt an aufzuzeigen, wie Rettung geschieht. Durch Erwählung, durch Glauben, durch Verheißung, nicht durch Werke. Rettung vor Gericht, wie bei Noah, weil du in der Arche bist und an keinem anderen Ort gibt es Rettung. Es ist eine Rettung, nicht weil du der Erstgeborene bist, nicht weil du ein bestimmtes etwas mitbringst in diesen Rettungsplan Gottes, sondern weil Gott eine Entscheidung trifft und sagt, der Zweite wird erben, Jakob und Esau. Es ist eine Rettung, die Gott immer detaillierter macht, indem er aufzeigt, es ist eine Rettung, die es aufgrund eines Bundes gibt in Abraham. Eine Rettung, wo ein Nachkomme kommen wird, diese Linie wird weitergeführt und es geht darum, dass dieser Nachkomme auch an einen bestimmten Ort bringen wird. Wir haben diese Thematik von angefangen, Gott schuf Himmel und Erde, konkretisierter, dann den Garten Eden als einen besonderen Ort. Wir haben ein Land, das verheißen wird, Kanaan. Also es geht darum, dass Gottes Volk an Gottes Ort ihm dient, ihn verherrlicht und dankbar für das ist, dass er sie dorthin gebracht hat. Ganz, ganz viele Linien, die sich durch die Schrift ziehen. Und dann kommt eben diese Geschichte Josefs, wo ganz, ganz detailliert aufzeigt und eigentlich vorausschattend ist, um zu zeigen, was wird dieser Nachkomme erleben, wo wird er durchgehen, was wird ihn kennzeichnen, was wird über ihn gesagt, damit dieses Volk an Gottes Ort Rettung erfindet, Rettung bekommt. Wir wissen bis zu 1. Mose Kapitel 49 nicht, ob Josef nicht doch der Messias ist. Wir wissen, dass die Linie über Juda geht. Wann? Ganz am Ende. Das wissen wir nicht vorher. Jakob hat nur die Verheißung bekommen. Einer deiner Nachkommen wird auch der sein. Er hatte viele Söhne. Und die Frage ist, ja gut, vielleicht einer von ihnen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die, also ich hätte auf Josef gewettet, wenn es darum geht, sagen, oh, wer von denen wird es sein? Ich hätte meine Karten auf Josef gesetzt. Weil, schaut mal, was Gott durch ihn gemacht hat. Später wird es aufgelöst und gezeigt, nicht Josef, er ist es noch nicht. Wir haben hier unglaublich viel von diesem Nachkommen und diesem Retter gelernt, aber er wird noch aus Juda kommen und er wird eine ewige Herrschaft haben, wenn wir nachher gleich anschauen. Und so entfaltet Gott im ersten Buch Mose von Anfang an immer wieder diesen großen Plan seiner Rettung. Und es hat einen Grund, warum die Geschichte Josefs bei vielen so beliebt ist. Eigentlich es ist eine Geschichte voller Spannung, dramatischen Wendungen. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, es ist in gewisser Weise auch eine Geschichte, die eine Romantik hat. Es geht um Liebe, Vergebung, Versöhnung. Es geht um Verführung, Versuchung, Eifersucht. Eigentlich so, das, was ihr halt so anguckt. Und ich manchmal auch. Aber bei mir wird lieber noch ein bisschen rumgeschossen. Aber wir haben ganz verschiedene, es geht um einen geplanten Mord, Verrat, Verkauf. Es geht um eine weltweite Katastrophe. Die Menschheit ist kurz vor ihrem Ende, wenn es nicht diesen einen Held, diesen einen Retter gibt und sogar ein Happy End. Also es ist eigentlich, rein menschlich hat sich da Gott unglaublich viel Mühe gegeben. Also es ist ein geniales Drehbuch, wirklich, wirklich genial. Auch in der Art und Weise, wie es in der Bibel niedergeschrieben ist und wie viel Zeit sich Gott damit genommen hat. Und es ist nicht erfunden, dass es passiert. Gott hat historische Ereignisse genommen, hat gesagt, das ist Stück für Stück, das war so. Weil Gott sagt, diese Geschichte ist Teil einer größeren Geschichte von meinem Sohn Jesus Christus. Eigentlich wollte ich das erst jetzt machen, aber gerade schon erwähnt, wie quasi nachdem Gott den Menschen die Schöpfung, nachdem wir in den ersten zwei Kapiteln die Schöpfung haben und Gott sich als den Gott den Menschen schuf, der den Menschen beschenkt mit allem Guten, das der Mensch genießen darf, wie der Mensch am siebten Tag in der Ruhe Gottes aufwachen darf, zum Leben kommt und genießen darf, was Gott bereitet hat, wie Gott aber genauso als Gesetzgeber die Fronten klärt und deutlich macht, du sollst mir gehorchen, du sollst mir dienen. Ja, du darfst genießen, was ich für dich getan habe, aber du sollst nicht von diesem einen Baum essen. Wir haben den Sündenfall und ich möchte, auch wenn ich es vorhin erwähnt habe, das noch einmal aufschlagen. In 1. Mose 3, Vers 15, nachdem der Mensch fällt und ungehorsam ist, diese Verheißung und Gottes, und das macht schon deutlich, worum es im Rest der Bibel gehen soll. Wenn Gott sich nur zwei Kapitel nimmt, um all das davor zu beschreiben, dann macht Gott deutlich, ja, ich gebe euch hier ganz, ganz viele Details, was da am Anfang war, aber mein Hauptanliegen ist zu entfalten, das, was kommt. Gottes Hauptanliegen ist nicht, sich als den Schöpfer darzustellen, auch wenn er es in der Schrift macht. Gottes Hauptanliegen ist es, sich als den Erlöser vorzustellen. Ich meine, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Punkt. Geschaffen halt. Er hat gesprochen und dann war es da, fertig. Da gibt Gott nicht, sagt, was an welchem Tag passiert ist, aber ganz ehrlich, da bleiben viele Fragen offen, wenn man das liest. Das ist nicht Gottes Anliegen. Gottes Anliegen ist zu sagen, ja, ich bin der Schöpfer und ihr seid meine Geschöpfe, aber ich bin der Erlöser. Ich bin derjenige, der euch Rettung bringen kann, weil ihr Sünder seid. Und das verheißt Gott, er sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Es geht weiter, Adam und Eva bekommen zwei Kinder. Und diese Frage hängt im Hinterkopf, wann und wer ist es? Wir stellen fest, dass der eine den anderen umbringt. Und damit können es irgendwie beide nicht sein, oder? Also der eine ist halt krank böse, Also es ist nicht der verheißene Same und der andere ist jetzt tot. Der konnte es auch nicht sein. Es kommt der Nächste und in Kapitel 5 schildert Gott diese Stammesfolge, wie es weitergeht. Und immer finden wir diesen Hinweis und er starb. Und er starb und er starb. Und das Gefühl, das am Ende bleiben soll, ist, ja wann? Wann kommt jetzt der, der nicht einfach stirbt, sondern triumphierend stirbt, wenn er denn sterben soll? Wissen wir noch nicht, dass der Erlöser sterben soll am Anfang. Wir wissen, dass er verwundet wird, weil der Teufel ihm die Ferse zermalmen wird. Aber wir wissen noch nicht mehr detaillierter. Und dann finden wir diesen Hinweis in Vers 24, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn weg. Und es ist ein Aufschrei des Lebens. In all diesem, und er wurde so alt und er starb, und er wurde so alt und er starb, finden wir einen, der stirbt nicht. Sondern wir finden, dass Gott Auswege aus dem Tod kennt und über den Tod hinweg, sag ich mal so, weil der musste nicht sterben. Und die Botschaft ist, Gott kann dieses Schlamassel wegnehmen. Aber Henoch ist es auch nicht, weil der ist ja jetzt weg. Also ja, Gott kann den Tod überwinden, er entrückt Henoch, aber Henoch ist halt jetzt nicht mehr da. Er kann der Schlange nicht den Kopf zertreten. Und es geht weiter. Es kommt Noah. Gott schildert in Kapitel 6, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß ist und dass er sich vorgenommen hat, die Welt zu richten. Und wir lernen hier in einer noch deutlich dramatischen, ausführlicher Art und Weise Gott kennen. Wir als ein Gott, der Konsequenzen über Sünde ausspricht. Ja, wir haben bei Adam und Eva schon die Tatsache, dass sie diesen besonderen Ort, die besondere Gemeinschaft mit Gott verlassen mussten. Und dass Gott gesagt hat, sterbend wirst du sterben, du wirst es, dein Leben wird zu Ende gehen. Wie krass und wie ernst Gott Sünde nimmt, stellt er dann in Kapitel 6 noch einmal vor, indem er aufzeigt, alle Menschen sind schuldig, alle Menschen sind Sünder. Und wisst ihr, was alle Menschen verdient haben? Den Tod, aber wirklich. Und Gott hat es gemacht. Es gibt Hochrechnungen, die deutlich machen, dass die Bevölkerung zur Zeit Noahs auch in die Milliardenzahlen gehen kann, wie wir es heute haben. Plausible Hochrechnung, wenn man sich quasi schaut und man nimmt sogar Orte, wo das, sage ich mal, mit Nahrung und Ernte eher schlecht aussieht, wo also jetzt nicht ein wirtschaftlich weit entwickeltes Land, und schaut, in welcher, wie geht die Bevölkerungsanzahl, in welcher Zeit, wie hoch geht sie, wie schnell geht es. Und dann macht man Hochrechnung und sagt, von dann bis dann kommt es da raus. Wenn man das überträgt auf die Geschichte Noahs, von Sündenfall Adam und Eva bis Noah, können, ich meine, wir wissen es nicht, aber es dramatisiert und macht deutlich, Gott hat nicht 1000 Menschen da getötet. Es kann in die Milliardenzahl gehen, wie heute. Gott sagt, ich rette 8. Alle haben es verdient zu sterben. Aber Gott macht gleichzeitig deutlich, dass es da, menschlich gesehen, Rettung durch Gnade gibt. Gott schafft einen Ort, an dem, wenn der Mensch dort ist, er verschont wird vom Gericht und in eine, quasi wie eine neue Schöpfung kommt, nachdem das Wasser abgesackt ist. Ein neuer Ort, aber es ist noch nicht der Ort, weil die Menschen werden wieder böse. Und Gott macht, abgesehen von der Gnade, genauso deutlich, dass es diese Rettung gibt durch einen Mann, der als gerecht und vollkommen beschrieben wird, mit Gott wandelte, so wie Henoch. Der aber nicht einfach, weil er mit Gott wandelte, entrückt wird, sondern der von Gott beauftragt wird, einen Ort der Rettung zu schaffen. Und Gott entfaltet diesen Erlösungsplan immer noch weiter. Und die Frage ist, ist Noah der Schlange den Kopf zertritt? Nein, aber wir haben mehr über diesen Nachkommen gelernt. Die Geschichte geht weiter. Wir haben den Turmbau zu Babel und wir merken, wir sind eigentlich am gleichen Punkt wie vorher, vor der Sintflut. Der Mensch versucht selber, sich einen Weg in den Himmel zu schaffen und sich aus Stolz und Selbstsucht einen Namen auf der Erde zu machen. Und Gott sagt, nein, nicht so. Nicht ihr baut euch einen Turm, der bis zur Spitze zum Himmel reicht, sondern der Himmel kommt selber runter. Der Himmel kommt selber runter. Und wir haben den Hinweis, und der Herr kam herab, um sich das anzuschauen. Er kam nochmal herab, um sich das genau anzuschauen. Wir haben, es geht in Mose weiter, ab Kapitel 12, den Hinweis, dass von allen Sündern und Götzendienern Gott die Entscheidung trifft, einen Mann zu erwählen, Abraham, und mit ihm einen Bund zu schließen, eine Verheißung zu geben. In 1. Mose 12, Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesprochen: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott verheißt Abraham einen besonderen Ort, an den er ihn führen wird. Das ist diese Thematik von diesem besonderen Ort, dieses Land, wo aus dem der Mensch vertrieben wurde, in das Gott ihn zurückführt. Er verheißt eine große Nation, das ist was Gutes. Es heißt nämlich, viele werden daran Anteil haben. Ich werde nicht nur ein paar Leute an diesen Ort führen, sondern Offenbarung löst es auf und sagt, diese Schar ist unzählbar groß. Unzählbar groß werden Menschen Anteil haben an diesem Bund, an diesem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Gott verheißt Abraham seinen Segen, ein Volk, ein Land, einen besonderen Nachkommen, und er verheißt ihm, wir können es eigentlich quasi mit Heilssicherheit beschreiben. Schaut mal in Vers 3. Ich will die segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Eigentlich so im Prinzip, alle, die was gegen dich haben, gegen die werde ich was haben. Paulus sagt, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das ist einfach 1:1 die gleiche Thematik. Sagt Abraham, weißt du was? Ich werde darauf aufpassen, dass niemand anders dich davon rauben kann, von dem, was ich dir verspreche. Ich werde segnen, die dich segnen, und fluchen, wer dich flucht. Gott verheißt, gibt Abraham dieses Versprechen. Und wir lernen auch hier in dieser Geschichte so viel. So viel. Wir haben hier Melchisedek, den Priester des Friedens, dem Abraham opfert. Wir haben diese ganz große Vorschattung, dass Gott sagt, okay, du bist auch noch nicht der Nachkomme, aber pass auf, du wirst einen Nachkommen bekommen, einen geliebten Sohn. Wir haben 1. Mose 22, das haben wir uns in der Vergangenheit schon angeschaut, wo auf der einen Seite Abrahams Glaube geprüft wird und sich herausstellt, menschlich gesehen, und mit der Brille aufs Evangelium wir genauso in 1. Mose 22 sehen, wie ein Vater seinen einzigen geliebten Sohn an einen ganz bestimmten Ort führen soll und dass der Sohn das Holz trägt und der Sohn geopfert werden soll vom Vater, und wie der Vater Abraham es aber nicht machen soll, weil Gott die Verheißung gibt und sagt, ich werde das machen, am selben Ort. Ich werde das machen. Ich werde meinen geliebten Sohn dorthin führen. Er wird das Holz tragen und ich werde ihn nicht verschonen. Und Gott gibt in 1. Mose 22 die Verheißung. Zum einen, Abraham sagt immer wieder, auch zu Isaak, Gott wird sich ersehen, das Schaf, hier kommt diese Lammes, die Schafthematik wird hier beginnt Gott zu entfalten. Und dann sagt er in Vers 14, und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Daher sagt man heute, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Wir finden immer mehr Details, wie Gott all diese Dinge entfaltet. Und dann gibt Gott diese Verheißung, ab Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, dass weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen sehr mehren werde, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Dass man beides nicht zählen kann, auch heute nicht. Und deine Nachkommen werden das Tor ihrer Feinde besitzen. Und in deinem Nachkommen, jetzt wird es noch einmal konkretisiert, in einem ganz bestimmten, werden dich segnen alle Nationen der Erde. Gott beginnt diese Linie der Verheißung immer weiter zu entfalten. Er erklärt das Evangelium und macht deutlich und sagt, schon vorher bei der Entstehung von Isaak, dass er sagt, es geschieht aus Glauben und nicht aus Werken. Es geschieht in Freiheit und nicht in Sklaverei. Isaak ist der Nachkomme, nicht Ismael soll der Nachkomme sein. Wir finden bei den Kindern von Isaak mit Jakob und Esau auch diese Tatsache, dass dieses Erbe, dieser Anteil an dieser Verheißung Gottes nicht durch Abstammung geschieht, sondern durch Gottes Auswahl nach Liebe und Gnade. Und dann kommen wir bei Josef an. Das ist die, hätte man vielleicht auch kürzer machen können, aber das ist die Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 36. Und wir merken, ganz ehrlich, wir könnten nur dieses Buch haben und dann noch ein Evangelium, fertig. Damit das uns sagt, okay, das ist jetzt schon passiert, was angekündigt ist und wir nicht noch unnötig warten. Das hätte gereicht. Das Buch Genesis, 1. Mose, ist so vollgepackt von Gott über die Details dieses Nachkommens und diesen verheißenen Retter, den Gott aufgrund seines Bundes schicken wird. Und auch bei den Kindern von Jakob stellt sich jetzt die Frage, wer ist es? Und der uns so detailliert beschrieben wird, ist nicht Judah, sondern Josef. Und wir wissen noch nicht, ist es Judah, ist es Josef, ist es Ruben, ist es Simeon, wir wissen es nicht. Aber wir merken 14 Kapitel über Josef, wie uns dieses Leben geschildert und beschrieben wird. Und es geht ähnlich los wie in 1. Mose 22, als Gott Abraham sagt, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Wir wollen jetzt als nächsten Punkt in der Predigt, das war eine Hinführung, wie es sozusagen immer größer, immer detaillierter wird, wollen jetzt einen Überflug machen über das Leben Josefs und es detaillierter zusammenfassen. Es geht in ähnlicher Weise los in 1. Mose 37. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, interessant, dies ist die Geschichte Jakob, Josef. Es wird direkt deutlich gemacht, okay, also wenn wir uns mit der Geschichte Jakobs beschäftigen, beschäftigen wir uns eigentlich mit Josef. Und Jakob spielt da auch eine Rolle. Josef, 17 Jahre alt, weidete die Herde seiner Brüder. Ein Hirte also. Ein Hirte, so wie ganz, ganz viele andere besondere Personen im Alten Testament Hirten waren. Mose, David, zumindest noch zwei, die mir einfallen. Gab es bestimmt noch andere. Und er war als Knabe bei den Söhnen Biljas und bei den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef brachte ihre üble Nachrede vor ihren Vater. Und jetzt kommt die Aussage, Vers 3 und 4. Und Israel, das ist Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm ein langes Ärmelkleid. Dieses langes Ärmelkleid im Hebräischen ist schwierig zu übersetzen. Was es deutlich macht, ist ein ganz teures Kleidungsstück. Das ist so eigentlich das hebräische Wort. Einfach richtig teuer. Teures Ärmel, also ein langes Ärmelkleid. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Was wird uns hier am Anfang von Mose vorgestellt? Wir werden nicht alle Passagen aus jetzt den nächsten Kapiteln lesen, aber das wollte ich vorlesen. Die Geschichte beginnt und was wird uns erklärt? Die Geschichte von Josef ist die Geschichte eines Sohnes, der vom Vater mehr geliebt wird als alles andere und der wertvoller ist in den Augen des Vaters als alles, was er sonst hat. Das ist die Geschichte, der Startschuss von Josef. Wie geht es weiter? Dieser vom Vater geliebte und als unendlich wertvoll betrachtete Sohn hat einen Traum über sein Leben. Er hat einen Traum, in dem Folgendes deutlich werden sollte. Zum einen sprach er von Gaben auf dem Feld, wo sich die Gaben aller seiner Brüder von ihm verneigen sollte. Und später noch größer, er sagt nicht nur die Gaben, die ganze Schöpfung, Sonne, Mond und Sterne und 11 Sterne sollen sich vor ihm niederbeugen, nach Vers 9. Das träumte Josef und erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Das heißt, die Geschichte beginnt und zeigt, der geliebte, wertvolle Sohn ist ein Sohn, der dazu bestimmt ist, zu regieren und zu herrschen und vor dem sich alle verneigen sollen. Das ist der Sohn, den uns Gott hier beschreibt und entfaltet. Aber wie wird dieser Bestimmung des Sohnes begegnet? Zum einen wird ihr nicht geglaubt. Die Frage ist, sollst du über uns herrschen? Wer hat dich zum Herrscher auserkoren? Wer hat es gemacht? Du mit deinen Träumen. Wir finden den Hinweis, dass es nachher heißt, dass Jakob diese Worte bewahrte in Vers 11. Jakob bewahrte aber diese Worte. Das heißt, auch wenn Jakob dem skeptisch gegenüberstand, hat er gesagt, das sollte ich nicht klein beigeben. Das sollte ich nicht einfach so abtun im Sinne von, ja, eins meiner Kinder hat halt keinen Albtraum, aber trotzdem einen merkwürdigen Traum gehabt, wo er halt der Herrscher war. Also wenn meine Tochter irgendwann sowas träumen würde, dann wäre das schon lustig, aber ich glaube, ich würde ein bisschen reden mit ihr. Ein bisschen mal erklären, um wen sich das Universum dreht. Über deine Mutter. Nein. und das ist genau sein Hinweis, den wir später im Neuen Testament finden, und so gibt uns, werden wir immer wieder Details in dieser Predigtreihe finden. Es heißt im Neuen Testament, Maria aber bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Gleicher Wortlaut wie hier. Das, was Maria über ihren Sohn hörte, auch wenn andere Menschen erstmal skeptisch darauf waren, heißt es, Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Also dieser geliebte, wertvolle Sohn ist zum Herrscher bestimmt und zugleich gehasst und beneidet. Schaut mal in Vers 4. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten ihn nicht zu grüßen. Vers 8 nochmal. Da sprachen seine Brüder zu ihm, solltest du etwa König über uns sein, solltest du etwa über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und seiner Worte. Und später in Vers 11 wird es auch wieder erwähnt. Die Brüder werden genauso detailliert beschrieben. Seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Das heißt, diese Herrschaft des geliebten, wertvollen Sohnes wird nicht akzeptiert, wird nicht anerkannt, sondern wie wird darauf reagiert? Diese Eifersucht und dieser Hass, den die Brüder auf Josef hatten, blieb nicht nur in der Theorie, sondern wir finden die Aussage, dass der Vater seinen Sohn zu den Brüdern sandte. Ich kann nicht alles aufschlagen, aber ich versuche viel zu zitieren und ihr merkt den Grund. Der Vater sandte seinen Sohn zu den Brüdern, um nach ihm zu schauen. Und was machen sie? Sie fassen einen Plan, Vers 18, einen Anschlag, um ihn zu töten. Dieser Tod, dieses Töten, soll genauso mit einer Lüge verschleiert werden. Sie werden nicht die Wahrheit über den Sohn erzählen, sondern ihrem Vater sagen, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Um das auszuüben, nehmen sie dem Sohn sein Gewand ab. Sie verteilen sein Kleid. Aber sie richten den Sohn nicht selber hin, sondern was machen sie? Eine ganz bestimmte Person, dessen Name in der hebräischen Wurzel mit Judas verwandt ist. Juda ist eigentlich fast, also gleiche Wortwurzel, Juda und Judas. Juda hat die glorreiche Idee, komm, wir töten ihn nicht selber, sondern wir verkaufen ihn für Silber. 20 Silberstücke. Nach der Inflation waren es dann bei Jesus 30 Silberstücke. Hätte schon gepasst, wenn es auch hier 30 wären, aber es sind halt an der Stelle 20. Denke ich mir so, ach Gott, das hätte so gut gepasst, wenn es 30 wären. Aber naja, er wird auf jeden Fall für Silber, für einen Preis eines Sklaven verkauft und an Heiden übergeben. Der Vollzug dieses Anschlags wird nicht durch seine Brüder selber gemacht, sondern Heiden sollen ausführen, dass sie ihn weghaben wollen und seine Herrschaft nicht akzeptieren. Das heißt, dieser geliebte, wertvolle Sohn, der zur Herrschaft bestimmt wurde, ist zugleich der abgelehnte, verratene und verkaufte Sohn, den sie weghaben wollen. Wie geht es weiter? Kapitel 38 ist wie ein Einschub. Eigentlich, wenn man die Geschichte liest, will man einfach nur wissen, ja, okay, wo kommt dieser Josef hin? Gott nimmt sich nochmal ein Kapitel lang die Zeit, uns Juda zu beschreiben. Und es ist eine unglaublich skurrile Geschichte, über Ehebruch, wo Juda zu einer Hure eingeht, wo beschrieben wird, dass sie am Wegrand saß und nicht sie ihn angesprochen hat, sondern Juda zu ihr hingeht und fragt, hey, wie sieht's aus? Das wird beschrieben. Wir wissen noch nicht, dass, wir wissen rückblickend, warum fügt Gott hier Juda ein? Weil er aufzeigt, in welche Familie Jesus geboren wird und was seine Vorfahren sind. Ehebruch mit einer Hure. Und dieses Kind wird der Vater, der Ur-Ur-Urvater von dem heiligen und reinen Messias, den Gott schickt. Aber es hat noch einen weiteren Grund. Dieser, Dieses Kapitel 38 bildet einen unglaublichen Kontrast zu Kapitel 39. In 39 geht es dann mit Josef weiter und es wird zuerst geschildert, dass dieser verratene und verkaufte Sohn der Sohn ist, dem alles gelingt, der vollkommen ist und durch den Segen kommt über die Menschen, die mit ihm zusammenleben. Das Haus Potiphas wird gesegnet, weil Gott Josef Gelingen gab in allem, was er tat. Und dann wird dieser Kontrast aufgestellt. Juda geht selber hin, fragt, ob er zu Hure eingehen darf. Was lesen wir ein Kapitel später von Josef? Eine der vermutlich hübschesten Frauen in Ägypten, die Frau Potiphas. Also wenn ich Promis und so anschaue, dann sehen die meistens alle richtig schön aus. Wenn, dann die Frau schöner als der Mann. Aber die Frau Potiphas, eines großen Herrschers, geht zu ihm, nicht umgekehrt, Tag für Tag und fragt, schlaf mit mir. Wie wird dieser Sohn beschrieben? Es ist der vollkommene, sündlose Sohn. Josef wird in der Schrift und in der Geschichte als makellos dargestellt. Makellos, der keinen Fehler macht. Hier als Beispiel mit dieser einen Versuchung. Und Josef sagt, wie sollte ich gegen meinen Herrn und gegen meinen Gott sündigen? Er tut, was Juda hätte tun sollen, in einer vollkommeneren, besseren Weise. Aber, ich ziehe das Tempo ein bisschen an, was bringt ihm das? Ehre, Ruhm, Anerkennung? Der Lohn, wenn du Gott gehorsam bist, ist das Gefängnis bei Josef. Der Lohn von ich tue den Willen Gottes ist hier Leid. Dieser Sohn wird zu Unrecht mit Lügen angeklagt. Die Frau sagt, er wollte zu mir, stimmt nicht. Er wird zu Unrecht angeklagt und wird erniedrigt und muss leiden. In seinem Leiden werden uns zwei Mitgefangene beschrieben, wovon der eine gerettet wird und der andere nicht. In seinem Leid finden wir aber genauso auch die Tatsache, dass er auch dort Gelingen hatte und Gott mit ihm war. Wie geht es weiter? Dieser Sohn, der zu Unrecht leiden musste und ins Gefängnis kam, wird erhöht werden an die höchste Stelle. An die höchste Stelle mit einem Siegelring bekleidet, den der Pharao gibt. Und was macht dieser Sohn? Dieser Sohn wird zu dem souveränen Herrscher, bei dem es Leben und eine große Rettung von einer weltweiten Not gibt, wo es nur bei ihm Leben gibt. Nur bei ihm das Brot, das die Menschen essen müssen, damit sie nicht umkommen, weil sie selber in sich kein Leben haben. Das ist die Geschichte, die Gott entfaltet. Und es geht noch weiter. Dieser Sohn, der jetzt herrscht und durch den es Leben gibt, ist ein Sohn, der bereit ist, denen zu vergeben, die ihn verkauft haben. Dieser Sohn versöhnt, er macht es. Er muss zu erkennen geben. Sie checken es gar nicht. Alles, womit sie leben, ist, wir haben es verdient, von Gott gerichtet zu werden. Aber dieser Sohn macht in seiner souveränen Art und Weise eine Wiederherstellung der Beziehung. Er schafft Versöhnung mit denen, die ihn verkauft und abgelehnt haben. Dieser Sohn erfüllt und er bringt diese Rettung für das Volk, indem er die ganze Familie zu sich holt. Was ist die Botschaft dieser Geschichte? Sei wie Josef. Die Botschaft dieser Geschichte ist, dass Gott hier in einer ganz bewussten Weise diese Details erwähnt, die uns etwas von Jesus Christus zeigen sollen. Der uns die Rettung bringt von einer weltweiten Not, aus der kein Mensch sich befreien kann. Und das ist das Hauptproblem in 1. Mose, das immer wieder geschildert wird, ist nicht die Sintflut, ist auch nicht eine Hungersnot. Das Hauptproblem ist auch nicht Feuer und Schwefel in Sodom und Gomorra. Das Hauptproblem ist der ewige Tod und die Trennung von deinem Schöpfer. Und dieses Gericht, diese Dramatik wird in allen Gerichtsereignissen und in allen Leitzuständen, die in 1. Mose entfaltet werden, mitgebracht. Wir müssen vorsichtig sein und ich will hier an dieser Stelle einen Hinweis geben, eine Warnung. eine Warnung. Vielleicht habt ihr noch keine Predigtreihe über Josef gehört, aber vielleicht habt ihr schon mit anderen Leuten darüber gesprochen. Und es gibt die Herangehensweise an die Schrift und auch an die Geschichte von Josef, indem man sagt, was die Bibel uns lehren will, sind gute und schlechte Vorbilder. Und dann wird diese Geschichte von Josef genommen und gesagt, sei bitte nicht so wie der Vater, also bevorzuge bitte kein Kind. Sei nicht so wie die Brüder, sei nicht eifersüchtig auf deine Geschwister. Sei bitte mehr so wie Josef, widerstehe, wenn Frauen mit dir schlafen wollen. Egal. Man kann zu so vielen Dingen so sarkastische Sachen sagen. Diene Gott, sei treu, auch im Leid. Selbst wenn du an dem Tiefpunkt deines Lebens im Gefängnis bist, halte an Gott fest und er wird dich über alle Maßen erhöhen. Der Punkt, der wird dann weggelassen, weil wir sind ja dann nicht die Weltherrscher. So. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist Moralismus. Moralismus ist die Darstellung von gutem und bösem Verhalten und das eine dient als gutes und das andere als schlechtes Vorbild. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir die Bibel lesen sollen. Wenn Mose Kapitel, ich habe es vorhin erwähnt, das Kapitel 37 ist dann eine Lektion über Eifersucht und schlechte Erziehung. Kapitel 38, das mit Judah, ist dann eine Lektion über Heuchelei und sexuelle Unmoral. Kapitel 39 ist eine Lektion über die Treue zu Gott und deinem Arbeitgeber. Kapitel 40 ist eine Lektion über Treue und Erfolg in schwierigen Situationen. Kapitel 41 ist eine Lektion über Weisheit und Gottes Belohnung für Treue. Kapitel 42 bis 44 ist eine Lektion über den richtigen Umgang mit Macht und hoher Stellung. So wird das dann erklärt. Es geht nicht darum, dass wir hier nicht auch finden, was wir nicht tun sollen. Natürlich sollen wir kein Kind bevorzugen. Natürlich sollen wir nicht eifersüchtig sein. Aber es ist doch nicht die Botschaft. Das hat doch einen Grund, warum die Menschheit in 1. Mose die ganze Zeit als böse beschrieben wird. Doch nicht, damit du dann in der Geschichte von Josef an den Punkt ankommst, zu sagen, sei wie Josef. Nein, sondern um dir zu zeigen, du bist wie seine Brüder. Du bist so. So bist du. Eine wahre Predigt kann immer noch eine falsche Predigt sein. Du kannst ausgehend vom Wort Gottes viele wahre Dinge sagen. Und die Predigt wird schlecht, wenn du die Hauptbotschaft verfehlst. Die Predigt wird schlecht, wenn du nicht das Evangelium predigst, sondern Gott und Christus. Dann wird diese Predigt schlecht und du hast nicht mal etwas per se Falsches gesagt. Kommen, dann kannst du dich nicht für unsere Übertretung rächen. Bitte
hinzufügen, euch das richtig geben, dass es so ist. Und das auch nicht so viele Bibelstunden, sondern der Grund liegt darin, aufzeigen möchte, wie der Apostel Paulus in und durch diesen Galaterbrief und auch durch dieses führt.
Hinweis:
Wahrheit.
Was wir jetzt lesen, Josefs Buchfassung, das ist ein ersten Buch. Gleichzeitig haben wir hier aber eine Zusammenfassung von der kompletten. Von dem kompletten Bibel, von der kompletten Schrift, nicht im Sinn. Gott aber ist und hatte im Sinn, es in 1. Mose Josef seine Geschichte, Hoffnung, meine Geschichte verstanden hat. Kapitel 5, 20 und 21 sagt, vergib uns dich, unser Vater, die finden wir folgende, und das ist Leitung, und der Hintergrund ist, dass vergib unsere übertretene Sünde. Sie haben dir Böses angetan und so kommen sie, Vers 17, so sollt ihr zu Josef sprechen, das sagt ja der Vater, ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde.
Kommen, gutes Herr durch sein, was zu uns redet. Ich grüße aber auch Tragungslose, alle die heute sein können, vor Ort sein können und einfach aus der hier und da herzlich
willkommen. Vergib doch die Übertretung,
dass ihr so seid. Das kann ich selbst diesen Tagen, von daher viel weniger krank hier und da nicht da, dass das wäre. Ich habe schon hier weniger heute gerechnet. Umso mehr freue ich mich, euch und eure Gesichter zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Es ist mittlerweile zu Ende des das Galaterbrief Kapitel 4. Und noch einmal, mittlerweile glaube ich nicht, dass
es doch gut zu sagen sei, nicht eifersüchtig und mach keinen Ehebruch. Ist nicht falsch, aber du verfehlst das Ziel Gottes. Wie können wir die Geschichte Josefs in einer Art und Weise lesen, damit sie dem Hauptanliegen Gottes in der Schrift gerecht wird? So, dass wir, so wie Jesus es sagt, Leben finden. So dass wir, wenn wir diese Geschichte sagen können, ich habe ewiges Leben. Und dieses Leben ist meine Kraft, meine Freude und meine Hoffnung und meine Vergebung. meine Veränderung, meine Heiligung. Wie können wir diese Geschichte richtig lesen? Ich möchte als nächsten Punkt anhand von einem Fazit, das Josef selber zieht, euch drei Blickwinkel, die alle zusammenhängen, auf diese Geschichte geben, um wahrzunehmen, wie Gott möchte, dass wir die Geschichte lesen und wie Josef seine Geschichte verstanden hat. In 1. Mose Kapitel 50, Vers 20 und 21 finden wir folgende Zusammenfassung der Geschichte. Es ist so, der Hintergrund ist, dass Jakob stirbt und Gott, die Brüder von Josef Angst bekommen. Die bekommen Angst, dass sich Josef vielleicht doch an ihnen rächen wird und vielleicht es nur nicht gemacht hat, weil sein Vater noch am Leben war. Und dann kommen die Brüder zu ihm und sagen, unser Vater hat dir gesagt, im ersten Buch. Gleichzeitig haben wir hier aber eine Zusammenfassung von der kompletten, von dem kompletten Bibel, von der kompletten Schrift, schon nicht im Sinn. Gott aber ist und hatte im Sinn, es in 1. Mose, Josef seine Geschichte, Hoffnung, meine Geschichte verstanden hat. Kapitel 5, 20 und 21 sagt, vergib unsere Ungerechtigkeit, vergib unsere Übertretung und unsere Sünde. Von dem kompletten Bibel, von der kompletten Schrift, schon nicht im Sinn. Gott aber ist und hatte im Sinn, es in 1. Mose, Josef seine Geschichte, Hoffnung, meine Geschichte verstanden hat. Kapitel 5, 20 und 21 sagt, vergib uns dich, Vers unser Vater, die finden wir folgende, und das ist Leitung, und der Hintergrund ist, dass vergib unsere Übertretung, Sünde. Sie haben dir Böses angetan. Und
diese.
So kommen sie, Vers 17, so sollt ihr zu Josef sprechen, das sagt ja der Vater, ach, vergib doch die Übertretung deiner Brüder und ihre Sünde, denn sie haben dir Böses angetan. Und nun vergib doch die Übertretung der Knechte des Gottes, deines Vaters. Wie reagiert Mose darauf? Josef darauf? Josef reagiert auch in seiner Antwort so vorschattend auf Jesus. Wir können genauso zu Jesus kommen und sagen, Jesus, wir haben dir so viel Böses getan. Der Vater hat aber gesagt, bei dir gibt es Vergebung. Der Vater hat gesagt, wenn wir zu dir kommen, dann kannst du dich nicht für unsere Übertretung rächen. Bitte mach das auch nicht. Wie reagiert Josef darauf? Er sagt, und wir haben hier das noch ein Hinweis, was wir jetzt lesen, ist eine Zusammenfassung erstens der Geschichte Josefs. Zweitens eine Zusammenfassung von dem ganzen ersten Buch Mose. Gleichzeitig haben wir hier aber eine Zusammenfassung von der kompletten Rettungsgeschichte Gottes. Von dem kompletten Bibel, von der kompletten Schrift. Schaut mal, was Josef sagt. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun, fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Was für eine Reaktion, oder? Was für so liebevolle, freundliche Worte. Was erklärt uns Josef und sagt, wie sollen wir auf alles, was vorher geschehen ist, schauen? Erstens, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn. Josef sagt, wenn wir die Geschichte von ihm lesen, sollen wir feststellen, wie böse die Menschen sind, wie böse seine Brüder waren. Das ist die erste Lektion. Wenn wir kommen von der Geschichte Josefs aufs Evangelium, unter anderem über den Weg, nicht indem wir sagen, sei so wie Josef, sondern wir kommen zum Evangelium, indem wir sagen, wir sind so wie die Brüder, wir hatten Böses gegen diesen einen im Sinn, aber dieser eine macht, was wir nicht tun konnten. Dieser eine bringt Rettung für die, die böse sind. So sagt Josef, das ist der erste Punkt. Wir dürfen und sollen die Notwendigkeit der Rettung durch Gott aufgrund der Sünde von uns Menschen in einer gefallenen Welt wahrnehmen. Davon sprudelt diese Geschichte. Davon sprudelt das ganze erste Buch Mose. Ich habe es vorhin erwähnt mit Noah. Und Gott sah, dass die Bosheit der Menschen groß war auf der Erde. Und hier wird Bosheit verwendet. Und die Klammer ist genauso dann hier am Ende von Mose, ihr hattet Böses gegen mich im Sinn. Das ist die Lehre Gottes über den Menschen. Das Fazit, das wir ziehen müssen, das uns den richtigen Boden gibt, zum Evangelium zu kommen. Zu sagen, ja, ich bin so wie die. Die richtige Selbsterkenntnis, Einschätzung. Ich brauche, dass jemand anders gut zu mir ist, obwohl ich selber böse bin. Das Fazit ist nicht, mach es besser als die anderen, sondern die Botschaft von 1. Mose ist, warte auf den, der es besser macht als alle. Das ist die Botschaft von 1. Mose. Angefangen von 1. Mose 3,15, darauf warten wir. Wir warten nicht darauf, auf die richtigen Tipps, die wir brauchen, damit wir jetzt wissen, was wir machen sollen. Wir warten auf den, der es erfüllt. Und wir hoffen auf den Gott, der es versprochen hat, durchzuführen. Er ist der Einzige, der uns vom Fluch der Sünde aus einer gefallenen Welt heraus retten kann, um uns an seinen Ort zu führen. Und schaut mal, wie Josef es beschreibt. Ich werde euch versorgen und ich werde euch trösten. Und dann haben wir in Offenbarung, wir werden das alles noch detaillierter anschauen, aber das soll heute so ein Überblick sein. Die Menschen an Gottes Ort, wo er sagt, er wird alle Tränen abwischen und dort wird es Leben sein, den Baum des Lebens wird es geben, als eine Beschreibung dafür, dass das dieser vollkommene Ort ist, wo wir versorgt werden von Gott selbst. Also erstens, wir haben einen gesunden Blick auf die Geschichte Josefs, indem wir uns auf die richtige Seite einordnen, nämlich auf die Seite der Brüder und nicht auf die Seite Josefs. Ihr aber hattet Böses gegen mich im Sinn. Welchen zweiten Blickwinkel können wir auf diese Geschichte haben, die uns zum Evangelium führt? Schaut mal der Kontrast. Wieder Gott aber. Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wer schreibt denn die Menschheitsgeschichte? Wer hat die Kontrolle über Sünde und Fluch? Wer hat die Kontrolle über die Grausamkeit der Menschen, dass er es im Sinn, das heißt, es von Anfang an sein Plan war, es gut werden zu lassen? Wer? Gott. Gott hatte im Sinn, es gut zu machen, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Wir sollen in dieser Geschichte Gottes souveränes und rettendes Handeln aus dem Gericht für sein Volk nach seinem Bund wahrnehmen. Und dann kommen wir beim Evangelium. Dann werden wir wahrnehmen, wie zum einen in 1. Mose Kapitel 15, Vers 13 bis 16, einfach als Hinweis, Gott Abraham schon prophezeit hat, dass seine Nachkommen Sklaven in Ägypten sein werden, aber wieder nach Kanaan zurückkehren. Wie wurden sie denn zu Sklaven in Ägypten? Indem sie ihren Bruder verkauft haben. Indem sie so böse und grausam waren. Gott sagt, ey, alles weiß ich, alles schon in meinem Plan drin. Die Grausamkeit und die Bosheit und die Sünde dieser Menschen ändert nichts daran, dass ich mir vorgenommen habe, Gnade zu schenken. Gar nichts. Ist sogar Teil meines Plans. Teil meines Plans. Und Gott sagt, ich werde denen, die mich verraten und verkauft und abgelehnt und gehasst haben, diesen Menschen werde ich Rettung schaffen. Das habe ich von Anfang an geplant. Hör zu, Abraham. Wir finden Gottes Handeln. Der, und in 1. Mose Kapitel 45, das möchte ich vorlesen, 1. Mose 45, Vers 5 bis 8, wie Josef selber beschreibt, und nun betrübt euch nicht und zürnt nicht über euch selbst, als ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und noch sind 5 Jahre, in denen es weder Pflügen noch Ernten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf der Erde und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharaos gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Diese Geschichte offenbart uns einen Gott, der seinen Herrscher einsetzt und der seinen Herrscher vorausschickt, um Leben zu schaffen. Auch wenn er es in dem macht, in dem dieser Sohn abgelehnt und verworfen wird. Was ist der dritte Blickwinkel? Wir stellen hier die Sünde des Menschen fest und wir stellen hier Gottes souveränes Handeln als Herr der Geschichte fest. Und der dritte Punkt, und das ist der entscheidende, den habe ich aber jetzt immer wieder, indem ich die Geschichte dargestellt habe, entfaltet. Und zwar geht es, und das ist, der ist am allerwichtigsten. Wie schafft Gott Rettung? Wie? Es ist zu wenig, wenn wir nur sagen, Gott schafft Rettung für sein Volk. Das ist nicht die beste Zusammenfassung vom Evangelium, sondern Gott schafft Rettung für sein Volk durch seinen Sohn. Und das ist dieser Blickwinkel, was sich deutlich gemacht hat. Wie macht Gott es denn, dass er sein Volk am Leben erhält und es rettet? Er macht es, indem dieser eine Sohn, geliebt, verworfen, heilig, sündlos, erhöht, zu Rechten des Vaters sitzend, indem er das alles erlebt und durchlebt und so Rettung für das Volk geschaffen wird. Wir können nicht, und es gibt genauso diesen Ansatz, man liest die Geschichte und sagt, ja, okay, wir wollen keinen Moralismus, ja, wir sind so schlecht wie die Brüder Josefs, sondern das, woran wir uns klammern, ist die Tatsache, dass Gott ein Gott ist, der Rettung schafft. Das ist besser, als gesetzlich zu sein, aber wir sind hier noch nicht beim Kreuz. Beim Kreuz sind, wenn wir sagen, wir glauben an einen Gott, der Rettung schafft, durch das Erlösungswerk von Jesus Christus, das in Josef vorgeschattet wird, auf das wir unsere Hoffnung setzen. So schafft Gott Rettung. So schafft Gott Rettung. Und wer daran glaubt, wer nicht einfach nur glaubt, dass Gott ein Gott ist, der halt retten kann, und Gott ein Gott ist, der halt Leben geben kann, sondern der daran glaubt, dass dieses Leben in seinem Sohn ist, der hat ewiges Leben. Nicht der einfach nur irgendwie was Richtiges glaubt, wie halt Gott theoretisch ist. So finden wir in dieser Geschichte von Josef dieses Evangelium. Und er sagt, und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete zu ihrem Herzen. Die Versorgung und den Trost Gottes finden wir im Sohn. Er ist es, der zu ihren Herzen redet. Er ist es, der sie an das erinnert, was Gott vollbracht und was Gott getan hat. Ja, das ist ein Einstieg, ein Überblick über die Geschichte von Josef. Und ich freue mich richtig arg drauf, all diese Facetten, die ich angedeutet habe, diese großen Linien in der Schrift zu entfalten, mit mehr Bibelstellen im Neuen Testament, im Alten Testament, wie Gott dieses Thema entfaltet. Und es soll aber groß machen, und das ist mein allerletzter Punkt. Jakob gibt die Verheißung, dass aus Juda der Fürst des Friedens kommen wird, der das Zepter hat mit einem ewigen Friedensreich. Und wenn wir das Ganze lesen, dann dürfen wir nicht vergessen, er ist schon gekommen. Er ist schon da gewesen. Gott hat das alles schon gemacht in seinem Sohn Jesus. Und jetzt dürfen wir zu ihm kommen, wie die Menschen, die nach Ägypten gekommen sind, um dieses Leben, diesen Trost, diese Vergebung, diese Versöhnung zu genießen und wahrzunehmen und darauf zu warten, wie er es, wenn er wiederkommt, vollenden wird und ganz zu Ende bringen wird. Und dann erleben wir das nicht nur im Glauben, sondern wir werden Jesus, der so viel schöner und besser ist als Josef, von Angesicht zu Angesicht sehen und anbeten. Und eben diese Geschichte aus dem Alten Testament soll das groß machen. Es geht um Jesus. Es soll groß machen, was uns Gott in Jesus bereitet hat und was wir haben, wenn wir Jesus haben. Ich möchte euch einladen, erstmal danke für die Geduld. Ich weiß, es ging ein bisschen länger, als man sich eigentlich oft vornimmt und so, aber mal darf ja sein, oder? Genau. Sollen wir erst singen oder beten? Singen. Alfred sagt singen, dann singen wir. Ihr dürft gerne aufstehen für die nächsten zwei Lieder, die wir singen wollen, wo es um den Messias geht und um den heiligen Gott, der uns Rettung geschaffen hat.